Ja, Herr, wir danken dir. Wir danken dir, dass du uns alle berufen und erwählt hast, dir dienen zu können in deinem Hause, als eine heilige und sogar königliche Priesterschaft. Wir wollen diesen Dienst ergreifen, ihn noch mehr ausfüllen zum Lob deiner Herrlichkeit. Segne auch diese Versammlung heute Morgen. Auch hier sind wir zusammen, als eine heilige Priesterschaft, um vor dir zu stehen und dir auch gemeinsam zu dienen, Herr. Amen. Amen. Lobe den Herrn. Ja, es ist ein wunderbares Wort, was wir in dieser Zeit hören. Ich habe wirklich den Eindruck, der Herr hat das so klar geführt, offenbart und uns einfach zu dieser Stelle hier in Offenbarung 22 geführt, wo wir nochmal so ein Bild sehen, eine wunderbare Beschreibung von dem, was er tut, wo er uns hinführt und was wir auch in Ewigkeit genießen werden, ja. Dass wir am Thron Gottes sind. Und da ist es nicht trocken. Da gibt es eine Versorgung mit dem Strom des Wassers des Lebens. Ein Baum des Lebens, der 12 Früchte bringt, jeden Monat. Ja, was für eine Frische, was für eine Lebendigkeit. Ja, es war jetzt lange in der Natur trocken. Die Bäume waren kahl, aber so ist der Baum des Lebens nie. Er hat immer Frische, immer eine Frucht zu genießen. Wunderbar, so ein herrlicher Baum, ja. Und da sind wir und genießen das und ja, dienen dem Herrn. Und dieser Baum ist auch nicht nur, oder dieser Thron und dieser Baum und das Wasser ist nicht irgendwo, es ist in der Stadt Gottes, ja. Der Thron Gottes und des Lammes, heißt es, wird in ihr sein, in dieser Stadt. Es ist mittendrin. Es ist ein Bild. Ja, und das ist auch ein Anliegen, was ich jetzt habe. Darin war ich auch angesprochen aus diesem Vers in 1. Petrus 2, Vers 5. Er bringt wirklich zwei Dinge, zwei sehr kostbare Dinge zusammen, was wir auch in Offenbarung zusammen sehen, nämlich, dass wir aufgebaut werden als lebendige Steine zum geistlichen Haus, zu einer heiligen Priesterschaft. Zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Ja, wie schon ein Bruder erwähnt hat, hier steht nicht mal ein und, ja. Aufbau zum geistlichen Haus und dann werden wir auch noch zu einer heiligen Priesterschaft. Es ist eins. Ein geistliches Haus, eine heilige Priesterschaft, ja. Es gehört zusammen. Ja, es sind zwei Seiten derselben Sache, ja. Derselben Vision. Und deshalb bin ich sehr froh, dass wir auch wieder eine Konferenz haben, wo wir auch die Seite der Priesterschaft und unseres Priesterdienstes anschauen, betrachten. Weil es gehört dazu. Das Haus Gottes braucht auch die Priesterschaft, die dem Herrn dort dient. Ja. Der Herr hat das immer gemeinsam offenbart. Schon die Stiftshütte hat er gezeigt und er zeigt auch gleich die Priesterschaft. Und ihren Dienst. Im Tempel, den Salomo gebaut hat, gab es den Tempel und auch den Priesterdienst. Ja. Es gehört einfach zusammen. In Offenbarung sehen wir die Stadt und die Knechte, die ihm dort dienen. Und auch heute in der Gemeinde ist es so. Und ja, ich muss sagen, ich sehe auch hier einfach, wir dürfen uns diese Wahrheit nicht nehmen lassen, auch wenn es, sag ich mal, in unserer Erfahrung eine Entwicklung gab, wo so etwas benutzt wurde und viel Schaden gebracht hat, wo es in eine falsche Richtung gelenkt wurde, wo es zu einer Methode entwickelt wurde, die nicht dem Leben entspricht. Ja. Und deshalb ist es notwendig, dass wir das überwinden. Die Wahrheit festhalten in der Liebe. Das, was gar nicht dem entspricht und sogar gar nicht dem Wort entspricht. Diese Opfermethode, die entwickelt wurde, die sehe ich gar nicht im Neuen Testament. Ja. Es ist gar nicht dieser geistliche Priesterdienst, der hier beschrieben wird. Ja. Wir müssen am Wort bleiben. Wir sollen alles, was wir hören, immer am Wort prüfen. Ja. Und am Leben prüfen. Lobe den Herrn. Wir haben auch nicht nur eine Theologie über Priesterdienst, sondern wir haben den Geist, der uns dafür ausrüstet und in die Wirklichkeit bringt. Und wenn wir da ein gesundes Empfinden haben, dann haben wir auch ein gesundes Empfinden für unseren Priesterdienst und können ihn mit Freude ergreifen und im Hause des Herrn auch ausüben. Amen. Und es ist auch sehr kostbar, dass wir wirklich alle an diesem Dienst Anteil haben. Das möchte ich auch noch einmal erwähnen. Das hat mir auch gefallen in Offenbarung 5 an dieser Stelle, wo hier dieses Lob ist für das Lamm. Du bist würdig, die Schriftrolle zu nehmen, ihre Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet, hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, auf jedem Stamm, jeder Sprache, jedem Volk, allen Nationen, und hast einige davon unserem Gott zu einem Königreich und Priestern gemacht. Steht es so da? Wir sind erkauft und einige sind davon Priester. Nein. Wir sind alle erkauft und berufen, Priester zu sein. Wenn der Herr dich erkauft hat durch sein Blut und du das angenommen hast und ihm gehörst, dann bist du von ihm berufen, ein Priester zu sein. Dann bist du berufen für dieses Königreich, für diese königliche Priesterschaft. Du gehörst dazu und hast diese Bestimmung, mit ihm auf der Erde zu herrschen. Ja, das ist der Wille Gottes für uns alle. Und er hat uns tauglich gemacht. Ja, finde ich sehr gut, wie auch Paulus in 2. Korinther 3, Vers 5 sagt, er spricht von diesem Dienst, ja, diesem Dienst im neuen Bund. Und er sagt, nicht, dass wir tauglich sind von uns selber. Oder uns etwas zuschreiben könnten als von uns selber, sondern dass wir tauglich sind, ist von Gott. Auch Paulus war nicht tauglich von sich selber. Seine ganze Gelehrtheit, seine ganze Fähigkeit hat ihn nicht tauglich gemacht, ein Diener des neuen Bundes zu sein. Hier ist niemand tauglich von sich selber. Hier gibt es keinen Unterschied. In uns selber sind wir alle untauglich für diesen Dienst. Da fällt jeder durch. Aber wir sind doch alle tauglich gemacht von Gott. Halleluja. Er hat uns tauglich gemacht. Zu Dienern eines neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Halleluja, wir sind tauglich gemacht. Ich fand es sehr gut, wie das auch gestern in Zeugnissen rauskam. Für den Priesterdienst dürfen wir nicht auf uns schauen. Leider gibt es dieses Verständnis, es ist ein menschliches Verständnis, unser natürliches Verständnis. Wenn wir dem Herrn dienen wollen, dann schauen wir mal erstmal auf unsere Fähigkeit. Was kann ich denn tun? Was kann ich denn für den Herrn machen? Und dann mache ich das für den Herrn. Das ist aber nicht dieser Dienst. Der Dienst hat nicht seine Quelle in unserer Fähigkeit. Der Dienst hat seine Quelle im Geist und in dem, dass Gott uns tauglich macht. Und ich erfahre das auch immer wieder in der Gemeinde, wenn der Herr uns durch einen Dienst geben möchte, oft fühle ich mich gar nicht tauglich. Und das ist gut so. Ja? Wenn ich hier mitteilen soll, ich muss sagen, vor so einer Versammlung, wenn ich auf mich schaue, ich fühle mich nicht tauglich. Ich fühle mich nicht tauglich, was zu sagen in der Versammlung. Ich weiß gar nicht, was soll ich sagen, wie soll ich das ausdrücken. Aber es ist gut. So, es ist sogar gut so. Ich habe gelernt, darauf muss ich gar nicht schauen. Ich muss auf den Herrn schauen. Im Glauben auf den Geist vertrauen. Der hat mich tauglich gemacht, ja. Der hat auch euch junge Leute alle tauglich gemacht. Ihr habt den Geist, ihr seid tauglich, dem Herrn zu dienen. In der Versammlung. Ja, und wenn der Geist euch berührt, dann dient ihm. Dann gebt eure Leib, dann gebt euren Mund dem Herrn und öffnet ihn für den Herrn und der Herr wird alles geben. Das ist unser Priesterdienst. In unserem Priesterdienst fühlen wir uns selbst nicht tauglich. Und das ist richtig so. Aber das hindert uns nicht zu dienen. Das soll uns gar nicht abhalten. Dann schauen wir weg von uns und schauen im Glauben auf den Herrn und sagen, Herr, du hast mich tauglich gemacht. Durch deinen Geist und ich kann dir dienen. Ich bin ein berufener Priester im Hause Gottes und ich diene dir hier. Ich bin nicht nur einer, der hier einen Platz ausfüllt, ja. Deshalb finde ich es wichtig, dass auch dieses Bild des Priesterdienstes zu sehen. Ich sage mal, wir können auch das falsche Verständnis haben, wenn wir nur sehen, ja, ich bin ein lebendiger Stein für Gottes Haus. Vielleicht reicht es, dass ich halt einfach anwesend bin, ja. Wenn ich so natürlich ein Haus sehe, die Steine sind halt da, ja, an ihrem Platz und sind da fest, statisch, aufgebaut, gut, reicht. Aber wir sind nicht nur Steine. Stein sein ist sehr gut. Wir sollen auch beständig sein, auch bleiben im Haus des Herrn, fest eingebaut. Aber es ist nichts Statisches. In dem Haus sind wir auch Diener. Wir sind auch aktiv. Ja, das Wort sagt, wie jeder eine Gabe empfangen hat, dient einander damit als gute Haushalter der vielfältigen Gnade Gottes, ja. 1. Petrus 4, Vers 10 meine ich. Ja. Der Herr möchte auch unsere Mitarbeit. Wir sind dazu gemacht. Wir sind sein Leib auf dieser Erde. Er ist das Haupt, aber er bewegt sich heute durch uns. Er will sein Werk durch uns tun. Er braucht uns als sein Leib. Es ist nicht nur ein Bild, das ist wirklich so. Wir sind der Leib des Herrn, durch den er wirkt. Und er gibt gerne gewisse Anweisungen. Er gibt uns einen Eindruck, sagt hier, da möchte ich dich benutzen. Und dann braucht er uns, dass wir auch hingehen. Dass wir das, was er gibt, darreichen. Einander in der Versammlung, in der Gemeinde und letztendlich allen Menschen. Ja. Wo immer wir gesetzt sind von ihm. Lobe den Herrn. Amen. Aber in diesem Dienst, das finde ich auch so gut, dass wir das so klar gesehen haben, es gibt immer eine Quelle. Das ist die Versorgung mit seinem Leben. Nur aus dieser Quelle können wir dienen. Tatsächlich, ich muss selber sagen, am Anfang, es schien mir so ein bisschen wie, ja, vier Versammlungen überleben, essen, trinken und dann plötzlich geht's ab fünf priesterlich dienen und wohlgefällig dienen und Priesterschaft. Es scheint wie so zwei Themen, aber das ist es nicht. Und ich hoffe, also ich habe diesen Eindruck sehr klar bekommen in dieser Zeit und ich hoffe, wir alle haben diesen Eindruck, das gehört völlig zusammen. Das Leben genießen und es einfach weiterfließen lassen. Im Endeffekt ist unser priesterlicher Dienst einfach das Leben, das wir empfangen, weiterfließen lassen. Das ist eben auch das Bild des Stromes, ja. Wir sind nicht alle nur irgendwelche Gefäße, die halt irgendwann gefüllt sind und dann voll sind und dann kann man es zur Seite stellen und dann füllen wir das nächste, sondern wir sind alle Kanäle, also die hineinfließt und die aus denen es herausströmt. Das sagt ja auch der Herr in Johannes 7. Ja, wir können das nochmal lesen, gerne, wer mitlesen möchte. Vers Johannes 7, 37 bis 39. Wir haben heute auch einen letzten Tag des Festes. Amen. Lass uns das zusammen proklamieren. Aber am letzten Tag, dem großen Tag des Festes, stand Jesus da, rief und sprach: Wenn jemand dürste, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies sagte er aber von dem Geist, welchen die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. So wunderbar, ja, der Herr ruft, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Das Erste, was er macht, ist, er ruft, trinke. Wer nicht getrunken hat, er kann gar nichts tun. Deshalb ist das was Erste, was wir brauchen, trinke. Ja, und dann sagt er aber auch, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wunderbar, er sagt nicht hineinfließen, er sagt herausfließen. Das heißt, der Strom, den wir trinken, er fließt weiter. Er fließt auch heraus, das ist sogar eine natürliche Reaktion. Wenn wir offen sind, dann wird das einfach geschehen. Das Problem ist oft nur, dass unser Herz verschlossen ist. Dass wir vielleicht dann trinken, aber dann Furcht haben. Und das kommt vom Feind. Das ist das Denken Satans. Er versucht oft durch irgendwelche Gedanken, Blockaden, uns zu hindern, es einfach fließen zu lassen. Und das heißt überwinden. Hier überwinden wir durch den Glauben und lassen es fließen. Und das erfrischt jede Versammlung. Ich bin überzeugt, jede Versammlung, egal wie viele wir sind, der Herr sagt, selbst wenn es zwei oder drei sind, wenn wir zusammenkommen, uns öffnen, diesen Strom fließen lassen, wir sind alle erfrischt und erquickt. Ja, ich möchte es kurz bezeugen. Wir hatten einmal eine Erfahrung. Wir wollten nach Stuttgart zur Jugendversammlung kommen. Wir waren zu fünft im Auto, sind hergefahren und haben dann festgestellt, die Versammlung ist irgendwie ausgefallen, ja, es hat nicht stattgefunden. Dann wären wir da zu fünft, dachten eigentlich, wir kommen jetzt in eine schöne große Jugendversammlung mit vielen Geschwistern. Ich war schon enttäuscht, muss ich sagen, ja, ein bisschen. Was machen wir jetzt? Hat sich das überhaupt gelohnt, hierher zu kommen? Wir haben uns in ein kleines Zimmer hier gesetzt und haben 1. Petrus 4, Vers 7 genossen. Ich erinnere mich noch ganz genau. Wir haben einen Vers genommen. Wir haben ihn gebetet, betend gelesen. Es ist in mein Herz geblieben bis heute. Ich glaube, es war eine meiner besten Jugendversammlungen. Weil ich voll im Strom war. Weil ich nicht nur da saß und viele gehört habe, ich habe einfach mich voll in diesen Strom gegeben. Wir haben es genossen und wir waren alle gefüllt und erfrischt. Der Punkt ist einfach, öffne ich mich. Öffne ich mich diesem Strom. Das kann ich auch hier in der großen Versammlung auch genießen und erfahren. Der Punkt ist einfach, dass wir uns öffnen und ihn fließen lassen. Und durchaus auch unseren Mund öffnen. Das ist, wo der Herr uns gibt, der sagt, tu deinen Mund weit auf und ich will ihn füllen. Amen. Ja, und der Punkt einfach auch hier, für diesen Dienst ist immer gut, gefüllt zu sein, im Strom zu sein. Ja, sogar selbst, das haben wir im Auto ein bisschen gesprochen, eine Schwester hat bezeugt, früher, als sie noch im Gemeindeleben in Stuttgart war, war es sehr schön. Es gab viele Dienstgruppen, man hatte oft auch sich zum Dienst getroffen, aber am Anfang hat man immer erst getrunken. Als man zusammenkam, hat nicht einfach nur gedient, was besprochen, okay, wie machen wir. Es war ganz normal, wir kommen zusammen, wir rufen den Herrn an, wir essen erst was im Wort, wir genießen den Herrn. Wir kommen erstmal zu dieser Quelle und dann dienen wir. Und das ist, können wir bezeugen, das bin ich sicher, dass es wirklich so war. Dann gab es auch gar nicht das Problem der vielen Meinungen. Ja, ich will es unbedingt so, ich will es so. Der Strom war da und er hat auch den Dienst gefüllt. Und es war auch einfach dann ein Dienst in der Einheit. Ja. Viel einfacher, als wenn wir nur versuchen, uns jetzt irgendwie selber zu organisieren. Komm erst zum Strom. Ich habe den Eindruck gehabt, als sie das bezeugt hat, das müssen wir auch zurückgewinnen. In allen Gemeinden, das müssen wir zurückgewinnen. Dass wir in unseren Diensten nicht einfach nur Dienst tun, sondern dass wir erst den Herrn genießen. Dass wir zu diesem Strom kommen. Nicht als eine Methode oder Form, aber offen sein. Wirklich dieses Verlangen haben und sagen, lass uns doch eine Zeit nehmen, den Herrn erstmal anschauen. Ich glaube, das ist sehr kostbar und erfrischt uns im Haus des Herrn. Amen. Ja, und dann möchte ich auch noch auf diesen Punkt kommen, dieses wunderbare Wort, was wir auch sehen, schon auch in 1. Petrus 2 und an einigen Stellen auch, dass es eben auch eine königliche Priesterschaft ist. Ja, nicht nur eine heilige Priesterschaft, sondern königlich. Das zeigt unseren Stand. Wir haben einen Stand wirklich, der Herr hat uns zu Priestern gemacht, aber sogar auch zu einem Königreich. Wir sollen mit ihm herrschen. Das wird immer wieder im Wort betont. Sogar ist es die Bestimmung des Menschen von Anfang an. Er hat gesagt, ihr sollt herrschen. Ja, Amen. Aber auch von Anfang an, diese Herrschaft, als der Herr sagt, ihr sollt herrschen, was gibt er dem Menschen? Gibt er ihm eine Armee, damit er herrschen kann? Braucht er nicht. Er braucht einen Baum des Lebens. Einen Garten. Einen Strom des Lebens. Nimm mein Leben, dann kannst du auch durch mich herrschen. Wunderbar. Die ganze Schrift ist wirklich einstimmig. Ist klar. Sagt's nicht mal so oder so. Ihr braucht keine Armee. Ihr braucht meinen Geist. So soll es geschehen. Ja, wunderbar. Und so wollen wir auch mit dem Herrn lernen zu herrschen. Auch das ist wichtig zu ergreifen. Diesen Aspekt der königlichen Priesterschaft. Ja. Und ja, auch das möchte ich kurz erwähnen. Finde ich wunderbar. Man sieht es. Es ist auch zusammen, unser Priesterdienst mit dem Herrn zu herrschen. Es ist auch eine Einheit. Ja. Manchmal sehen wir das vielleicht getrennt. Und im alten Bund war es auch ein Stück weit getrennt. Da gab es die Priester und dann gab es die Könige. Aber im neuen Bund kommt das zusammen. Es kommt schon auch in der Person Jesu zusammen. Wir haben das auch gestern angeschaut. Ich möchte noch mal kurz das betrachten. Ich denke, wir müssen es nicht unbedingt lesen, aber in dem Dienst nach der Ordnung Melchisedeks, ja, der Herr sagt hier in, lass es uns kurz aufschlagen, Hebräer 7, die ersten Verse heißt es, dieser Melchisedek nämlich, König von Salem, Priester des höchsten Gottes, der Abraham entgegenging und ihn segnete, als er von der Schlacht der Könige wiederkam, dem Abraham auch den Zehnten von allem entrichtete, er wird erstens als König der Gerechtigkeit gedeutet, dann aber auch als König von Salem, was König des Friedens heißt. Er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Stammbaum, hat weder einen Anfang der Tage noch ein Ende des Lebens, ist vielmehr dem Sohn Gottes gleich und bleibt Priester für immer. Amen. Halleluja. Eine wunderbare Beschreibung dieses Dienstes nach der Ordnung Melchisedeks. Und wir sehen hier, beides ist zusammen. Der Herr ist der hohe Priester in Ewigkeit und auch der König der Gerechtigkeit und der König des Friedens. Und wir auch sind eine Priesterschaft und ein Königreich. Zusammen, ja, es ist auch eine Sache, ein Dienst. Und deshalb denke ich auch, es ist sehr wichtig, wenn immer wir dem Herrn dienen, dass wir eben auch unsere Stellung, die wir in ihm haben, sehen. Er hat eine wunderbare Stellung. Er ist nicht nur irgendein König. Er ist der König der Könige. Er ist der Herr der Herren. Ja? Er ist über jede Macht, jede Gewalt, über jede Regierung, über jede Sache in diesem Universum. Alles ist unter seine Füße getan. Punkt. Da ist nichts ausgenommen. Alles in diesem Universum, alles im Himmel und auf der Erde ist unter seine Füße getan. Das ist die Stellung unseres Herrn. Sehen wir sie? Herr Jesus, wir müssen sie sehen. Ich muss sagen, ich bin sehr froh über unsere Konferenz, die letzte in der Winterkonferenz. Es hat mir wirklich auch nochmal einen klareren Blick gegeben für diese Stellung des Herrn. Dass wir das betrachtet haben, ja, wo ja selbst Johannes musste aufgefordert werden. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda. Ja, wenn wir uns da, manchmal geht es uns wie Johannes und wir sehen es nicht. Wir sehen ein Problem, wir sehen eine Schwierigkeit. Es geht irgendwie nicht weiter. Dann muss manchmal der Herr unseren Blick wenden. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda. Er ist auf dem Thron. Er regiert. Er wird den Plan Gottes ausführen. Für dich sieht's gerade unmöglich aus. Aber wende deinen Blick. Schau ihn an. Und das brauchen wir immer wieder. Das brauchen wir täglich. Ja, jeden Tag ist es gut, seinen Blick zu wenden und sagen, Herr, ich schaue dich an. Halleluja, Herr, du bist der Herr der Herren. Du regierst und alles ist unter deine Füße getan. Ja, das ist, was auch Epheser 1 sagt, ja. Ab Vers 18 oder 17, der Paulus betet für erleuchtete Augen des Herzens, dass wir sehen, ja, die Hoffnung unserer Berufung, den Reichtum seiner Herrlichkeit in den Heiligen und auch diese überschwängliche Größe seiner Kraft, die an uns wirkt, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, ja, die er, diese Kraft, die er in Christus wirken ließ, indem er ihn aus den Toten auferweckte, ihn zu seiner Rechten in den Himmel niedersetzte, hoch über jede Regierung und Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in den kommenden. Und er hat alle Dinge unter seine Füße getan. Halleluja! Alle Dinge unter seine Füße getan. Ach, das ist gute Verse zum Essen. Also wenn du dieses Wort isst, dann wird jedes Problem klein. Ja, das versetzt dich in diesen Stand. Dann sehen wir, wie der Herr sieht. Das ist so gut, ja. Und er hat ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Wir sind hineingenommen. Wir sind auch in diese Stellung versetzt. Die Gemeinde ist eins mit Christus in diesem Stand. Halleluja! Das will ich auch sehen. Frag euch auch, seht ihr es? Sehen wir das? Den Stand der Gemeinde. Unseren Stand in Christus. Über jede Macht und Gewalt. Über jeden Namen. Halleluja. Amen. Als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, welches sein Leib ist. Die Fülle des, der alles in allem erfüllt. Amen. Ja, und auch Kapitel 2 möchte ich noch lesen. Vers 5 und 6 können wir zusammen lesen, ja. Amen. Gleich wir tot waren in den Übertretungen, mit Christus zusammen lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet und zusammen auferweckt und zusammen in den Himmel niedergesetzt, in Christus Jesus. Und 7 noch. Damit er in den kommenden Zeitalter zur Schau stellte, den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns in Christus Jesus. Amen. Ja, die ersten Verse von Kapitel 2 haben wir jetzt nicht gelesen. Ich denke, wir kennen sie. Aber ich habe den Eindruck, es ist auch gut, das zu sehen, weil natürlich unser Hintergrund ist, schrecklich. Wir waren tot in Sünde und Übertretung. Eigentlich nichts, ja. Und dennoch hat Gott uns in diesen Stand versetzt. Halleluja. Und nicht aus uns, sondern einfach seine Gnade. Ein überschwänglichen Reichtum seiner Gnade. Und ich möchte sagen, das ist vielleicht auch der Grund, weshalb es uns manchmal auch schwerfällt, diesen Stand zu ergreifen. Weil wenn wir fallen in eine Übertretung, eine Sünde, in diesem Zustand haben wir nicht diese Stellung. Wenn ich sündige, kann ich nicht in Anspruch nehmen, ich bin über jede Macht und Gewalt in Christus niedergesetzt. Ich muss dann diesen Bereich verlassen. Aber ich kann ihn verlassen. Lobe den Herrn. Wir wissen, das Wort sagt es auch, es geschieht, dass wir auch fallen. Der Feind wirkt auch ständig und will uns immer wieder zu Fall bringen. Aber das darf uns nicht den Freimut nehmen, vorwärts zu kommen. Das gehört zum Priesterdienst dazu, dass ich gelernt habe, mit Freimut vorwärts zu kommen. Dass ich gelernt habe, das Blut des Herrn anzunehmen. Es anzuwenden, sagen, nein, Herr, in dir bin ich gerecht gemacht. Ich wasche meine Kleider im Blut des Lammes. Das Wort sagt in Offenbarung, selig sind, die das tun. Nicht nur die es wissen, ja, es gibt ein Blut, das kann ich ja nehmen, aber ich bleibe trotzdem in meinem gefallenen Zustand. Nein, sei selig. Nimm das Blut. Wenn du spürst, es haftet Schuld an dir, dann nimm es, nimm den Weg, sei ein Priester, nimm das Opfer des Herrn, das er dir gibt, bring es da, indem du einfach dieses Blut anwendest. Sag, Herr, ich nehme dich als mein Schuldopfer, als mein Sündopfer. Du reinigst mich. Und dann haben wir ein Anrecht am Baum des Lebens. Halleluja. Sagt, wer das tut, er hat ein Anrecht am Baum des Lebens und geht durch die Tore in die Stadt hinein und dient dem Herrn als Priester. Kommt zum Thron. Wir haben diesen Weg. Wir können diesen irdischen Bereich verlassen. Und Deshalb, ich habe auch einen Wunsch, das ein bisschen nochmal darzustellen, ein bisschen skizzenhaft, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir da eine Sicht haben. Ja. Wenn wir sagen, das ist die Erde, manchmal bewegen wir uns sehr irdisch in unserem, ja, und haben eine irdische Sicht. Und wenn wir da sind, im irdischen Stand, da gibt es oft Probleme und Dinge, die sind einfach viel größer als wir. So ein Fels, ich sage jetzt, ein Problem, eine Sorge. Ja, es gibt viele Dinge, die sind sehr groß, sehr schwer, uns zu schwer. Die können wir gar nicht bewegen. Ja, wie ein Berg vor uns. Und wir glauben ja an den Herrn, aber der Herr ist für uns oft weiter weg als das Problem. Ja. Vielleicht wenn das ich bin oder sag mal, manchmal geht es auch uns gemeinsam so. Und dann haben wir so eine Sicht auf die Dinge. Ja? Wir sehen ein großes Problem, das uns sehr beschäftigt, sehr nahe ist und der Herr ist ein bisschen weiter weg. Wir rufen vielleicht um Hilfe, aber es fehlt manchmal sogar das Vertrauen. Kann der Herr was machen? Hat er die Situation unter Kontrolle? Ja, es ist leider oft so, das ist die irdische Sicht, ja, die wir manchmal haben. Und ich möchte auch sagen, wir haben selbst in unserem Gebet immer wieder diese Sicht, wie wir beten. Ja. Aber das entspricht nicht dem Herrn. Und das entspricht nicht der Stellung, die wir in ihm haben. Ja. Und das möchte ich kurz noch auch sagen, gerade im Punkt des Gebetes ist wichtig zu sehen, unser Gebet ist ein ganz wichtiger Priesterdienst im Hause des Herrn. Es ist ein Räuchern. Wir haben das eben auch an der Winterkonferenz schon betrachtet. Offenbarung zeigt, die Gebete der Heiligen sind goldene Schalen voll Räucherwerk, die aufsteigen zu dem Thron Gottes. Dieses Räucherwerk, ja, in Offenbarung 5 und auch Kapitel 8. Und die Frage ist auch, welche Haltung nehmen wir im Gebet ein, in unserem Gebetsdienst? Ja, bete ich mit dieser Sicht? Dann ist es auch mit viel Klagen und Problem orientiert. Oder habe ich ein Gebet, das wirklich vor dem Thron ist, in der Einheit, in dem Stand, den wir versetzt sind. Und ich muss sagen, es gibt hier einen Unterschied und den spüren wir manchmal. Also ich merke das, mit welcher Haltung bete ich und möchte auch meinen Gebetsdienst ausüben. Und ich muss bezeugen, es gibt manchmal, gab es Gebetsgemeinschaften oder auch wenn ich selber gebetet habe, wo ich danach gar nicht so gestärkt und erfrischt war, sondern sogar beschwert, weil ich im Gebet nur das Problem angeschaut habe. Ich habe um ein Problem gebetet und der Herr war irgendwo, ich hoffe, wünschte ihn herbeizuholen, aber es war nicht die richtige Stellung. Und hier müssen wir lernen, als königliche Priesterschaft zu dienen. Aus der richtigen Stellung heraus auch unseren Priesterdienst im Gebet auszuüben. Und unsere Stellung ist die, die wir in Epheser 2 sehen, nämlich mit Christus in den Himmel niedergesetzt. Hoch über jedem Problem und jeder Sorge und alle Dingen. Ja, und das ist einfach eine andere Stellung. Das versuche ich jetzt auch einfach mal zu zeigen. Vielleicht. Ja, hier sind wir. Und hier ist unser Herr, ja. Und das ist eine himmlische Sicht, ja. Ja, ich schreibe noch dazu hier. Epheser 2, ups. Die Frage ist, welche Stellung nehmen wir ein? Wie schauen wir? Und Herr Jesus, ich muss sagen, da muss man sich oft wirklich bewusst hinwenden, unseren Blick wenden, sehen, was wir haben. Und ich finde, es gibt einige wunderbare Beispiele und ich möchte das kurz anschauen. Zum Beispiel das in Apostelgeschichte 4, die Situation der Gemeinde. Es ist eine Situation, wo das erste Mal nach der Auferstehung des Herrn sie wirklich Widerstand erfahren haben, starken Widerstand. Ja, sie haben dort einen Mann geheilt, das war in Kapitel 3 noch, und das hat dann die Obersten der Juden dazu bewogen, sie festzunehmen, ins Gefängnis zu setzen, ihnen stark zu drohen. Er durfte nichts mehr im Namen Jesu reden. Es hat sich wirklich offener Widerstand gemacht. Es ist ein großes Problem aufgekommen. Ja. Aber ich finde wunderbar, als sie dann zurückkommen, Apostelgeschichte 4, als Vers 23, nachdem sie nun freigelassen waren, kamen sie zu den Iren und berichteten, was die hohen Priester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie kommen und erzählen das Problem. Was haben die ihnen gesagt? Sie haben ihn gedroht, ihr dürft kein Wort mehr reden im Namen Jesu. Und als sie es hörten, diese Reaktion finde ich wunderbar in Vers 24, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen, Herr, der du Himmel und Erde gemacht hast und das Meer und alles, was in ihnen ist. Ja. Ich finde wunderbar, wie sie das Gebet begonnen haben. Sie haben nicht nur gesagt, Herr, hilf uns. Herr, jetzt rette uns bitte. Sondern sie wenden ihren Blick. Sie schauen auf den Herrn. Und es ist gut, das auch auszusprechen. Manchmal in unserem Gebet müssen wir das auch proklamieren. Herr, du bist der, der Himmel und Erde gemacht hast. Und alles, was darin ist. Diese hohen Priester und Ältesten, sie machen so einen Druck. Sie sind so groß. Aber du bist der Herr der Herren. Du bist auf dem Thron. Sie erheben ihren Blick. Sie schauen ihn an. Ja. Und sie bezeugen auch, ja, du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes gesagt, warum toben die Nationen? Und ersannen die Völker, was nichtig ist. Die Könige der Erde traten zusammen und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und gegen seinen Christus. Ja, wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes, Pontius Pilatus, mit den Nationen und den Völkern von Israel, zu tun, was deine Hand und dein Rat vorherbestimmt hat, dass es geschehen solle. Ja, dort haben sich alle aufgemacht, sogar Herodes, Pontius Pilatus, sie haben so viel Widerstand gesehen und doch haben sie dann so eine klare Sicht, sie tun das, was deine Hand und dein Rat vorherbestimmt hat. Und plötzlich wird dieses Problem so klein. Sie sehen, es ist alles unter dem Fuß des Herrn. Sie machen nur das, was der Herr bestimmt hat. Das, was heute geschieht in Europa, dieser Krieg, was ein Putin macht, ist nur das, was der Herr vorherbestimmt hat. Ja, dass es geschehen soll. Diese Macht, sie haben nicht er entscheidet, wie sich das entwickelt. Das finde ich immer so gut zu sehen. Gott entscheidet. Ich weiß, bin sicher, er tut es und er wird es so lenken, dass es am Ende seinem Willen dient. Es wird so sein, es ist so. Und das ist wunderbar und dann haben wir Ruhe. Dann haben wir Frieden, egal wie die Welt in Angst und Schrecken gerät. Wir wissen, es ist völlig unter der Kontrolle unseres Herrn. Lobe den Herrn und wir sind eins mit ihm. Und ich sehe, das ist sehr wichtig, dass wir vor allem im Gebet diese Stellung einnehmen, weil nur dann können wir auch dort unseren königlichen Priesterdienst ausüben. Weil das Gebet ist ein Punkt, wo der Herr sagt, wir sollen binden und lösen. Ja, wir sollen durch das Gebet seinen Willen befreien. Da geht es um eine Herrschaft. Und damit wir das tun können, brauchen wir auch diesen Stand im Herrn. Ja, Herr Jesus. Und deshalb noch einen Punkt möchte ich kurz erwähnen, was mir auch hier mich berührt hat in Markus 11. Vers 22 bis 24. Und Jesus antwortete und spricht zu ihm, Habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagt, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und es wird euch werden. Der Herr fordert uns auf, im Gebet zu sehen, seine Stellung, dass er alles vermag, dass alles unter seinem Fuß ist. Und wenn es ein Berg ist, wenn das nicht nur ein Felsen ist, wenn das ein Berg ist, es ist auch unter dem Fuß des Herrn. Und wir können im Gebet sogar diesen Berg befehlen, hebe dich und wirf dich ins Meer. Und es wird geschehen. Aber in diesem Gebet brauchen wir auch diesen Stand und sagen, Amen, ich sag's nicht nur, es sind nicht nur Worte, sondern ich glaube, ich bin in dieser Stellung mit dem Herrn, eins mit ihm. Und so möchte ich lernen zu beten. Ich muss sagen, es gibt Erfahrungen und ich habe sie selber gemacht, die haben mich teilweise an diesem Wort zweifeln lassen, weil ich gebetet habe und es ist nicht passiert. Ja, und ich habe geglaubt, dass es passiert, ist aber nicht passiert. Und dann denken wir, ja, vielleicht funktioniert es ja doch nicht so, wie der Herr hier sagt, aber sein Wort ist wahr. Sein Wort ist die Wahrheit. Und der Punkt ist, der Herr spricht es aus dieser Sicht. Der Herr weiß, dass alles unter seinen Füßen ist. Dass jeder Berg für ihn ein leichtes ist zu bewegen. Und er möchte uns hineinnehmen. Aber es bedeutet auch, das steht jetzt hier zwar nicht drin, aber wir sehen auch andere Stellen, der sagt, Wir müssen auch in ihm sein. Wir können uns nicht jederzeit irgendwie in irgendeiner Weise, ich bete jetzt mit völliger Überzeugung, Herr, du wirst mir eine 1 in der Klassenarbeit geben. Ich bin sicher, obwohl ich nichts gelernt habe. Und ich bin völlig überzeugt und dieses Problem, es wird geschehen, du wirst vielleicht enttäuscht werden. Ja, manchmal haben wir falsche Vorstellungen und Erwartungen und wollen das wie ein Automat benutzen. Darum geht es nicht. Wir müssen das Herz des Herrn kennen. Aber der Herr gibt diese Verheißung. Ich möchte noch Johannes 15 dazu lesen, Vers 7. Der Herr sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann bittet, was immer ihr wollt, und es wird euch werden. Dann bittet, was immer ihr wollt, und es wird euch werden. Aber es gibt eine Bedingung. Bleibt in mir. Wir brauchen die Einheit mit ihm. Aber dann haben wir eine Stellung über jede Sache. Dann gibt es nichts, was wir nicht mit dem Herrn zusammen überwinden können. Und das ist die Stellung, die wir in ihm haben. Und das möchte ich lernen, ja. Und eine Erfahrung, wo wir merken, wo wir vielleicht auch daneben lagen, wo wir in unserem eigenen Konzept für irgendwas felsenfest überzeugt gebetet haben und es kam nicht zustande. Okay, da muss ich mich wenden. Da muss ich vielleicht erkennen, Herr, ich war in meiner Vorstellung. Ich war gar nicht in dir. Es war mein Konzept. Okay, das kommt vor. Dann lerne ich. Aber es nimmt nicht diese Verheißung weg. Und es darf uns nicht den Freimut wegzunehmen, wenn wir merken, es ist die Sache, die der Herr tun will. Als königliche Priesterschaft mit allem Freimut zu binden und zu lösen. Wirklich im Gebet diesen Kampf zu kämpfen. Und das Reich des Herrn auf diese Erde zu bringen. Möge der Herr das uns wirklich noch mehr lehren. Ja. Wirklich diesen Stand zu nehmen, diese Verheißungen zu ergreifen und so, ja, ihm zu dienen als königliche Priesterschaft für sein Reich. Amen.